Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Die EU hat das Ziel gesetzt, bis 2030 alle Impfungen im Bereich HPV zu 90% auch zu vollziehen. Für mich stellt sich da ein bisschen die Frage, was ist eigentlich jetzt genau diese HPV-Impfung? Was ist eigentlich HPV? Gibt es eigentlich nur diesen einen Weg, über die Impfung sich da vor Gebärmutterhalskrebs zu schützen? Oder gibt es auch andere Wege? Das möchten wir heute mit einem Mitglied aus dem Gremium diskutieren. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und ich darf Ihnen Frau Dr. Med. Petra Wiechel von der Swiss Mountain Clinic vorstellen. Da ist sie.
Hallo.
Liebe Petra.
Danke, danke.
Sehr gerne, sehr gerne. Also HPV, Gebärmutterhalskrebs, heißt ja das, und man impft gegen Gebärmutterhalskrebs.
Genau.
Und wieso entsteht Gebärmutterhalskrebs?
Wir wissen heute schon seit vielen Jahren, dass immer wieder auch virale Prozesse für einen Tumor geschehen. Ich mag ja das Wort Krebs gar nicht. Verantwortlich sind. Das haben wir ja auch bei Lymphomen zum Beispiel. EBV, Epstein-Barr kann das mit verantworten. Und man ist natürlich heute schon so in der Lage, dass man einfach so, man möchte das alles verhindern, aber man möchte es verhindern auch mit einer schnellen Lösung. Und das, was wir ja früher dachten, dass wir, wenn wir Impfungen auf den Markt bringen, dann können wir Menschen schützen, die in einem gesunden und in einem kraftvollen noch sein, für einen Extremfall später auf eine Immunantwort zurückgreifen können. Deshalb hat man begonnen, Kinder zu impfen, weil man gesehen hat, dass sehr viele Kinder auch an Infektionserkrankungen natürlich gestorben waren. Und das war so im Anliegen her wirklich ein guter Gedanke. Das ist gar keine Frage. Aber was immer wieder in der Medizin natürlich in einer rasant sich entwickelt hat, das ist das große Geschäft mit diesen Dingen. Und wenn ich nur daran denke, dass die Tetanusimpfung nach dem Krieg und nachdem eigentlich das Pferd auch vom Feld kam und die Industrialisierung stattgefunden hat, ist die Kurve der Tetanus-Erkrankten in einem Flug gefallen. Und dann, 2 Jahre später, wurde die Impfung eingeführt und man diskutiert heute, dass wir keinen Tetanus mehr haben durch die Impfung. Das ist genauso, als wenn ich sage, wir haben ja auch nicht mehr viel Kinder und wir haben auch nicht mehr viel Störche. Und bei der HPV ist es so, dass wir natürlich nach unglaublichen Möglichkeiten suchen, eine Impfung zu rechtfertigen. So muss ich das jetzt heute sagen. Denn wer braucht denn eine Hepatitis-Impfung als Säugling? Das ist eine Erkrankung fürs Rotlichtmilieu. Das geht durch Blutübertragung. Ich habe als Säugling meinen Mamaschutz. Mhm. Wer braucht eine Tetanus-Impfung als Säugling? Ich denke, es ist eine Infektion, die mir passiert, wenn eine Wunde da ist. Wo infiziert sich ein Säugling? Der hat den Mutterschutz. Und so ist eigentlich die Entwicklung gekommen, dass ich zum Beispiel weiß, wenn mein Kind die Windpocken durchmacht, dann hat es eine lebenslange Immunität gegen Windpocken. Das weiß ich als Mutter, das weißt du als Doktor. Und nein, es ist ganz gut, jetzt noch Windpocken zu impfen.
Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz empfiehlt jetzt 11 Impfungen für Kleinkinder.
Ich will nur mal so erklären, erstmal bevor wir auf HPV kommen. Mhm. Die Windpockenimpfung ist jetzt ganz wichtig. Und zwar nicht, dass dein Kind nicht Windpocken hat, sondern dass es später in 30 Jahren keine Gürtelrose bekommt. Das wissen die dann schon heute, dass das morgen so ist. Übrigens ist nichts so stark reaktiviert im Moment wie die Gürtelrose nach der Impfkampagne vor 2 Jahren.
Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin.
Und Und jetzt kommen wir mal zurück darauf, dass ja eine Erkrankung, ob sie nur viral ist oder bakteriell oder was auch immer, nicht immer ein Zeichen der Viren ist oder der Bakterien, sondern meiner Immunantwort, die im Moment ausbleibt. Und ein kleines Immunsystem, was in einer Sanftheit des Lebens sich entwickeln darf und stärker wird in der Auseinandersetzung mit dem Leben, die Händchen in den Sand, die Konfrontation mit vielen Dingen, da steigert und stählert sich eine starke Immunabwehr.
Okay.
Wenn ich jetzt dem Kind immer wieder diese Antikörperproduktion wegnehme und einfach versuche, durch Impfung zu stimulieren, unter dem hohen Aspekt auch, dass es 6 Krankheiten gleichzeitig durchmachen muss, dass es eine hohe Belastung mit Aluminium hat, mit Formaldehyd, sämtliche Grenzflächen direkt durchdringe, die in einem Körper in der Auseinandersetzung mit der Infektion aber passieren. Erstmal die Schleimhäute, dann langsam die Abwehrreihe Nummer 1, dann kommt die Immunleistung, die durch Interleukine werden die Antikörper abgeholt. Das sind ja Prozesse. So. Eine virale Infektion passiert in den nächsten 48 Stunden erst fühlbar. Das sind alles Dinge, die laufen hier aus dem Ruder.
Also auch das eigene Immunsystem hat gar keine Chance, noch selber Abwehrkräfte zu produzieren.
Das meine ich so.
Das ist ja eigentlich der natürliche
Weg,
oder?
Ja, natürlich, aber wir holen uns ja auch Krankheiten immer mehr nach vorn. Warum hat denn ein 23-jähriges Mädchen eine MS? Und jetzt guck dir mal an, was in diesen 23 Jahren alles passiert ist, dass so ein Immunsystem ja gar nicht mehr weiß, wen soll ich nicht, wo, ne, ein Autoimmungeschehen hat ja viele Ursachen, aber unter anderem ist auch diese Fehlleitung dessen schon gar nicht mehr zu wissen, ich soll dich schützen vor dem, was ich schützen muss, aber das soll ich jetzt auf einmal nicht mehr schützen. Das
jetzt
ist gut
ich mich
so.
Selber an,
so.
Ja. Mhm.
Und da ist es so, dass von Jahr zu Jahr zu Jahr eine neue Impfidee herrscht, dann wird es massiv suggeriert, dass es ganz wichtig ist, sprich FSME, sprich Zecken. Ich warte noch, dass wir auch eine Impfung morgen haben gegen Borreliose, weil es ist ja so dramatisch und wie auch
ich warte noch auf die gegen die Mücken.
Ja, weißt du, es soll ja auch Impfung gegen Krebs und gegen, wir kommen gleich darauf, aber alle Geschehen in meinem Körper, die eine Entgiftung, Quatsch, die eine Infektion dann ausmachen, gehen ja immer darauf zurück, dass mein Körper einer Belastung jetzt nicht adäquat gegenübersteht. Und daran tun wir im Alltag genug, um diese Immunleistungen wirklich auch zu schwächen. Nicht nur durch die Form der Impfung, sondern auch durch das Leben. Durch unseren Alltag, durch unsere Hetze zum Leben und so weiter, durch die Toxizität, durch die Umwelttoxizität. Umweltgift Nummer 1 ist Aluminium. Also ich bin zutiefst entsetzt, wenn wir das messen, wen das hier alles betrifft und schon Kinder. So, aber das ist enthalten, das ist in der Luft, das sind die Chemtrails. Und lange Rede, kurzer Sinn. Und dann kam so der Gedanke, weil ja Gebärmutterhalskrebs, wenn du die Liste siehst der Erkrankungen pro Jahr, da ist es hier unten.
Also fast nie.
Na, 0, aber wäre cool. Das wäre doch cool, weil mit dem Argument kann ich doch, nur allein das Wort, danach schreit doch eine Mutter, nein, das will ich nicht für meine Tochter. Und überhaupt an eine Impfung zu nennen im Tumorgeschehen ist für mich schon ziemlich fragwürdig, weil wir ja heute wissen, was im Körper alles passieren muss, dass die gesunde Zelle zu einer Tumorzelle wird. Und ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass auch Viren hier eine gewisse Mitverantwortung tragen, wenn man von Verantwortung sprechen darf. Aber als die Impfungen auf den Markt kamen, wurden die Stimmen ganz stark und deutlich gegen diese Impfung. Und ich war zu diesem Zeitpunkt in Graz, zufällig, und habe auf diesen vielen impfkritischen Symposium immer Herrn Dr. Leubner erlebt, der dort referierte. Und das ist ein alter Herr schon gewesen und mein Weg führte mich nach Graz. Und dann habe ich gedacht, da wohnt der doch. Ich muss den Dr. Leubner jetzt mal besuchen, weil ich nie das Gefühl hatte, mal mit dem allein zu sprechen. Aber der Mann war immer für mich so, dass er mir auch viel Orientierung gab im Umgang mit Impfung. Und dann war ich dort, habe ihn angerufen, habe gesagt, darf ich Sie besuchen? Und er sagte, Frau Wiechel, aber gerne und wir kennen uns ja gar nicht so richtig und kommen Sie doch zum Mittag. Und dann waren Ulf und ich bei ihm zum Mittag. Und das war am Freitag. Und am Donnerstag, gestern, den Tag davor, war das österreichische Fernsehen bei ihm, weil sie eine sehr kritische Reihe gemacht haben gegen oder für diese Impfung.
Also auch kritisch?
Sehr kritisch und haben ihn zitiert.
Okay.
Also es war eine Sendung über die Impfung, sagen wir so. Und Leubner hat dann am Tag vorher gesprochen und hat gesagt, Frau Wiechel, die wird schon am Montag ausgestrahlt. Sie sind doch in Österreich. Gucken Sie die sich an. Und wir waren in Österreich und wir haben die Sendung dann am Abend gesehen. Und was ich sehr schön fand, die Sendung ist eingestiegen mit einem jungen Mann, der war Tetraplegiker, der saß so im Stuhl, der konnte den Rollstuhl nur noch durch diese Handbewegung, aber der Kopf war fixiert und der sprach, er war Mitglied des Bundestages, er war Politiker, dass er gesund geboren ist und dass er ein Impfschaden ist. So hat dieser Beitrag, und der Beitrag sollte den Menschen auch zeigen, mit welchem Risiko du hier spielst. Und ist das Risiko wirklich ein Risiko? Mhm. Oder ist es nicht ehrlicher zu sagen, so als junger Mensch, hupf doch nicht von einem zum anderen Partner, guck ihn dir doch mal an und trage Sorge für deine Gesundheit, leb den Kindern vor, was gesund ist. Und Leubner hat sich natürlich auch sehr kritisch geäußert, weil ein Monat vorher war ein junges Mädchen mit 24 Jahren eine Studentin in Wien und hat die zweite Impfung bekommen und ist am Abend im Studentenwohnheim tot aufgefunden worden. Noch am gleichen Tag. Und das ging durch die Presse Österreichs und dann kamen natürlich auch die Stimmen, was macht ihr hier mit unseren Kindern, wenn das ein so hohes Risiko ist? Und Leubner hatte sich dann dazu geäußert. Und das war für mich damals eine sehr, sehr wertvolle Begegnung. Er lebt jetzt nicht mehr, aber ich war dankbar, dass ich ihn noch besuchen durfte und habe ganz, ganz viel von ihm gelernt. Was ist wichtig und was ist auch richtig und was ist auch wertvoll und was ist gar nicht mehr richtig und wichtig und wertvoll, weil du musst in einer Impfung immer Nutzen und Risiko abklären. Wirklich Nutzen und Risiko abklären. Und wenn ich eine 32-jährige junge Frau hier habe, die bildschön ist, aber durch ihre MS nicht mehr laufen kann und ein zweijähriges Kind aber hat, und sehe, dass sie überimpft ist mit einer FSME, dass die Meningitis-Impfung überimpft. Und man impft sie in einem bestimmten Abstand später, alle 5 Jahre. Und die hat sie alle 3 Jahre bekommen und überimpft. Und mit 8 ist die begonnen worden. Und das Kind hat schon mit 9 Schwierigkeiten gehabt beim Laufen, aber hat noch 6 bekommen. Dann lernst du das Leben aus einer anderen Sicht zu verstehen und fragst dich, und niemand steht da. Niemand steht da und trägt Verantwortung. Niemand. Und sie geht keinen schulmedizinischen Weg und sie hat 0 Unterstützung. Das ist die Realität. Und wenn ich sehe, was wir hier verantworten der Kinder mit ihren ganzen Allergien, die schon fast selbstverständlich sind, dass wir sagen, morgen, so wie Dietrich so schön sagt, jedes 6. Junge wird ein Autist sein. Wenn ich diese autistischen Kinder in diesen Familien erlebe, wie das Leben eigentlich sich nur noch um etwas dreht, aber nicht mehr ums Leben, sondern um das Kind, dann frage ich mich, ist hier eine ernsthafte, sag ich mal, ist ein ernsthaftes Spiel mit dem Unwissenden, das wird mit der Angst manipuliert und kann einfach nur sagen, es ging ja so weit, auch noch die Jungs. Ich verstehe die Welt hier überhaupt nicht
mehr. Die sollen auch die Gebärmutterhalskrebs
kriegen. War ja groß in den Medien. Und kann eigentlich nur immer wieder appellieren an Vernunft, an Verantwortung. Und wenn man nur annähernd meint, dass der Kollege diese Impfung empfiehlt, dass man sagt, dann bitte ich darum, dass sie mir den Beipackzettel geben, beziehungsweise das kann man in jedem Internet, kannst du unter der medizinischen Fachinformation des Beipackzettel dieses Impfstoffs, das sind manchmal zwei Seiten.
Nebenwirkungen.
Ja, und ich muss, das sind nicht Nebenwirkungen, Alexander, das sind auch Wirkungen. Und niemand wird vorher ja in der Richtung, wie soll der auch hundertprozentig wissen, dass dieser Impfstoff das mit dir macht?
Sieht der Mensch anders, ja.
Sieht der Mensch anders. Und wenn es eine ernste Bedrohung wäre nun, dann würde ich ja sagen, dann kann man immer noch mal diskutieren, aber das ist bei 0,2 oder vielleicht sogar noch weniger wirklich in der Gesellschaft keine Relevanz. Und wir haben ja so viele Möglichkeiten, wenn du einen Pappabstrich machst. Das sind ja Graduierungen der Veränderung der Zellen am Gebärmutterhals. Weißt du, was du alles machen kannst? Ich habe Visitesendung darüber gemacht, wenn du so einen positiven Papp, weil jetzt machen wir ja nur eins. Wir konisieren, wir schneiden ein Stück von diesen Zellen weg. Komm wieder. Wir gucken. Sorry, wenn ich schon Papp 1 habe, habe ich eine Belastung. Also jetzt macht euch mal auf die Strümpfe und tut das Richtige. Es gibt so viel Immunmodulation gegen Papillomaviren. Es gibt einen Impfstatus, wollte ich gerade sagen, Immunstatus anzugucken. Es gibt so viele Hinweise, die durch hochliposomales Kurkumin so einen Prozess dann wieder regulieren. Die Angiogenese heißt das. Das heißt, eine kleine Zelle braucht ja dann irgendwo auch Kraft. Mhm. Die dockt an Blutgefäße an, ein Tumorgeschehen. Das wird gekattet durch Kurkumin. 2000 Studien liegen vor. Es gibt so viel zu tun und so viel Gutes zu tun, dass ich halte mich nicht auf mit diesem Schlechten und will das Schlechte nicht, dass es gar nicht erst kommt. Nee, das kommt ja, das kommt nie. Das kommt überhaupt nie, wenn du dieses Gleichgewicht wiederherstellst. Und das musst du hinterfragen.
Noch eine Anmerkung, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig zitiere. Der Rüdiger Dahlke war mal bei mir vor 3-4 Jahren und wir hatten über auch HPV geredet. Er meinte, die Männer müssen sich einfach richtig waschen, habe ich so im Gedächtnis. Und dann ist die Gefahr eigentlich fast gar nicht mehr da. Und eine Frau sollte gar nicht meinen, mit einem Mann ins Bett zu gehen, der sich nicht richtig wascht, dann sollte ihn abschieben. Ist da der Mann der Auslöser denn?
Das will ich gar nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich will nur sagen, Viren, Papillomaviren, das ist genauso ein großes Rubrik wie auch vielleicht Trichomonaden, die wir ja eigentlich nur bei Geschlechtsverkehr kennen oder bei Geschlechtserkrankungen. Weißt du, wie viel Belastung mit Trichomonaden Menschen haben und wissen es doch gar nicht, weil der Körper räumt doch sofort auf. Und eine gewisse Sexualhygiene zu haben oder mit einem Menschen, den ich nicht kenne, mit Kondomen zu arbeiten, das sind doch Dinge, die ich meiner erwachsen werdenden Tochter auch vermitteln darf. Aber was wir heute hier alles tun im Rahmen der Aufklärung und meint, es muss schon ganz früh und jung sein und Traumata damit provozieren, das sind schon Dinge, die ja wirklich vielleicht der ein oder andere mal verstehen muss. Natürlich ist eine gewisse Hygiene davor, danach auch wichtig. Aber ich will nicht sagen, dass das ausschließlich die Gründe sind. Das können durch viele andere. Hier ist Offenheit hier unten. Ja, das ist nicht geschlossen. Der Weg geht natürlich immer in die Richtung, aber der kann durch so einen Sexualverkehr oder Oralverkehr das größte Schleudermikrobiom, was Toxizität enthält, ist unsere Mundschleimhaut. Was denkst du, wie viele Erkrankungen aus diesem Bereich gehen? Und da passiert gar nichts am Tag. Die wenigsten Menschen sorgen für eine gute Mundhygiene mehrmals am Tag. Und das sind, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Dinge, die da, ich will da gar nicht sagen, du oder nicht du, aber letztendlich sind das natürlich auch Übertragungswege, selbstverständlich.
Meine Frau und ich hatten uns heute Morgen noch darüber unterhalten, bei unserer ersten Tochter, die ist jetzt auch 29, da war sehr viel Druck da, an diese HPV-Impfung zu machen. Ich weiß nicht, warum wir es nicht gemacht haben, Gott sei Dank, aber wir waren ja auch noch nicht so weit im Denken. Ich erinnere mich auch immer wieder an die ersten Kinder. Da kam der Kinderarzt, du warst klein, hast ein kleines Baby in der Hand, jetzt kommt er mit der ersten Impfung. Du warst froh, glücklich, je, mein Kind ist jetzt geimpft. Erst später kommt so das Denken, ist das wirklich alles nötig? Masern, wir waren froh, hat es irgendwo im Dorf jemand gehabt, der hat Masern, dann sind alle Kinder hin und das war eine Masernparty und alle hatten Masern. Richtig. Und nachher waren alle eigentlich...
Windpocken, der Kindergarten, ja. Alle Kinder sind sie mit durch, das ist eine gesunde Immunität, eine
Impfung.
Warum
will man das verhindern, diese natürliche, gesunde Immunität? Das ist doch eine Stärkung des Immunsystems eines jedes Kindes, wenn es sowas durchlebt.
Was provozieren wir langfristig damit?
Ja, was tun wir da? Ja?
Lass bitte den Zuschauer das erkennen, was wir provozieren. Und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch oft die Folge dessen. Dann ist es die Impfung, dann ist es Fieber, dann brauche ich Paracetamol, dann kriege ich aber wieder eine Infektion nach der Impfung, dann kriege ich eine Antibiose. Es ist dieses auch noch drumherum. Und ich habe ja nach 2 Jahren das eingestellt für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich es bin, dass die Kinder so krank werden. Das war meine Beobachtung. Und dann fing ich an, mich damit zu beschäftigen, was macht hier wirklich Sinn und was darf denn vielleicht auch auf natürlicher Ebene sein. Und dann wuchs in meinem Klientel eine große Kraft von jungen, verantwortungsvollen Eltern, die viel weiter waren im Wissen als ich und mich gebeten haben, ob ich die Kinder betreuen darf. Aber sie wünschen das nicht, weil, und sie haben es mir erklärt. Und ich begann, mich damit zu beschäftigen. Und daneben hatte ich die, die immer die laufenden Nasen haben, die chronisch infekt waren.
Mit Lorenentzündung hatte ich monatelang.
Ich sag's doch. Und das war so für mich, und das Schlimmste war dann die kleine Nele, die war ja so ein kleiner Spaßvogel, und die war so, und die hatte dann nach der MMR-Impfung, wollte die nicht mehr in den Kindergarten, die sprach nicht mehr, die setzte sich in die Ecke, alles war ihr zu laut. Also Nele hatte sich so verändert. Und das war für mich dann der Ausgangspunkt, wo ich die Entscheidung am Anfang den Eltern überließ, indem ich im Wartezimmer einen großen Ordner hatte mit allen Beipackzetteln und bitte lies es vorher, denn ich werde es, du bist die Mama, du hast die Verantwortung, das darf ich mir nicht antun, dass ich die für dein Kind trage, aber bitte beschäftige dich auch damit, mit den Dingen, die es auch noch bedeuten kann.
Ich habe mal gelernt, der Arzt müsste eigentlich doch die Risikenaufklärung machen beim Patient, oder?
Natürlich.
Also er müsste eigentlich alle diese Risiken, die im Beipackzettel drinsteht, zu jeder einzelnen.
Er arbeitet mit dem Argument, dass er, das ist gut und das Kind ist zu schützen. Und ich will da auch keinem zu nahe treten, aber gerade weil wir über die Impfung sprechen, du siehst, es gibt immer wieder jetzt langsam mehr Druck. So, du hast ja von dem Bundesurteil oder so gesprochen.
EU hat das entschieden, bis 2030 90% muss diese HPV-Impfung haben. Am grünen Tisch, ohne persönlich auf den Mensch selbst zu schauen.
Ja, und dann sollten wir uns wirklich mal heute so eine aktuelle Statistik anschauen. Und wir sollten uns vielleicht mal im Gegenzug eine andere Statistik anschauen. Und das Problem ist ja, dass diese vielen, vielen, vielen auch hochdramatischen Entwicklungen von wieder anderen Erkrankungen überhaupt nicht in Konsens kommen mit so einer Impfung, die Schäden wirklich zu deklarieren, sie als diese zu erkennen. Wenn du nicht innerhalb von 3 Tagen eine Reaktion hast, wird niemand mehr dir sagen, das hängt mit der Impfung zusammen. Und wie lässt du langsam deinen Körper, bringst ihn hier außer Kontrolle? Also das halte ich wirklich für nicht gut. Ich darf entscheiden für mein Kind, was ich für mein Kind brauche und möchte. Und möchte mein Kind auch im Sinne eines Schutzes wissen, aber ich möchte auch, dass du ehrlich Risiko und Nutzen abwägst. Mhm. Kein Kind auf der Welt hat einen größeren Impfschutz im ersten Lebensjahr als die Muttermilch.
Ja, natürlich.
So,
ja,
und die kriegen die ganzen Antikörper der Mama mit. Ja. Also da muss schon richtig was passieren, ja?
Ich danke dir ganz herzlich. Dr. Med-Petra Wichel war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich möchte eigentlich als Fazit nur noch eines anbringen, nämlich genau das, was sie als Tipp gegeben hat. Bitte lesen Sie selber die Packungsbeilage und dann evaluieren Sie, ob Sie das für Ihr Kind wirklich machen wollen. Aber wir können nur Entscheidungen treffen, wenn wir gut aufgeklärt sind. Und das ist unsere Botschaft. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.